Herzlich willkommen auf cduradio.de. Sie hören nun eine Produktion der CDU-Ortsunion Herford-Nordstadt. Hallo, hier ist wieder Dirk Fenner von der Herforder Nordstadt-CDU. Diesmal mit der Aufzeichnung unserer Veranstaltung vom 27.05.2008. Zu Gast war Herr Christoph Barre von der Ernst Barre GmbH Lübbecke. Die Firma Barre ist eine über 160 Jahre alte, mittelständische, eigentümergeführte Privatbrauerei. Dass der Biermarkt längst ein globalisierter Markt ist, dürfte den meisten nicht bewusst sein. Die Konzentration und Globalisierung kommen in diesem Fall recht gut getarnt daher. Sie können dieses Mal die Präsentation, die Herr Barre uns zur Unterstützung des Vortrages gezeigt hat, als PDF-Datei von unserer Seite herunterladen. Nun folgt Herr Barre mit dem direkten Einstieg ins Thema.
Das Thema, um das es heute geht, was wir eben umrissen haben, ich meine, in der heutigen Zeit eine erhebliche Relevanz bekommen hat, zunehmende Relevanz. Und das spüren wir in der Brauwirtschaft natürlich erheblich, das kriegen Sie tagtäglich mit in den Zeitungen. Aber es sei von vornherein gesagt, es ist natürlich nicht nur ein Thema der Brauwirtschaft. Also die Folgen der Globalisierung, der Konzentration spüren wir in allen Branchen. Nur ist es vielleicht in der Brauwirtschaft noch deutlicher kommuniziert, sodass Sie da noch stärker involviert sind. Nur wenn man teilweise Einblick hat in andere Branchen, dann sieht man, dass es da im Grunde genommen nicht anders aussieht. Nur momentan ist es bei uns eben eine sehr fatale Entwicklung. Ich möchte Ihnen einmal die Rahmenbedingungen mal darstellen in der Brauwirtschaft ganz konkret, also was die Marktstrukturen angeht, also wo die Reise hingeht derzeit und was das konsequenterweise auch für eine Brauerei in der Region bedeutet. Also die Rahmenbedingungen haben sich für uns erheblich geändert und werden sich weiter ändern. Man steht de facto vor der Entscheidung, was macht man? Verkauft man ein Haus an eine größere Gruppe oder entscheidet man sich für die Fortführung als mittelständisches Unternehmen? Um das gleich vorwegzunehmen, das würde ich hier nicht stehen. Wir haben uns für den zweiten Weg entschieden, das bedarf aber dann einiger konsequenter Schritte. Und das möchte ich Ihnen auch einmal darstellen, was es für uns in der Positionierung und der Politik des Unternehmens ganz konkret bedeutet. Insofern werde ich Ihnen jetzt zwei große Bereiche präsentieren. Einmal die Rahmenbedingungen des Marktes, vielleicht viele Sachen, die Sie vielleicht in der Form nicht gehört haben oder wussten. Und dann ganz konkret die Politik unseres Hauses. Also Vortrag, die Strategie eines freien Brauers in Zeiten von Konzentration und Globalisierung. Der Begriff freier Brauer, der ist nicht umsonst kursiv geschrieben. Das ist ein Begriff, der zu einem Markenzeichen geworden ist von 36 Brauereien in Deutschland, die also unabhängig sind, eigenständig arbeiten und familiengeführt allesamt und die sich zusammengeschlossen haben zu dieser Kooperation und die einen Gegenpol bilden wollen zu der allgemeinen Konzentration und Globalisierung. Deswegen habe ich diesen Begriff hier mal gleich am Anfang herausgehoben. Ich gehe darauf auf das Thema später noch einmal etwas näher ein. Zunächst einmal ein paar Informationen zu unserem Haus, zur Geschichte. Privatbrauerei Ernst Barre, gegründet 1842 durch Ernst Johann Barre. Übrigens ist das genau das Jahr, in dem das Bier Pilsener Art erfunden wurde. 1842 kam das erste Pilsener Bier, Pilsener Urquell, auf den Markt. Da ist die Brauerei rein zufällig gegründet worden durch Ernst Johann Barre. Wir sind heute die älteste norddeutsche Pilzbrauerei. Das kann man also wirklich sagen, norddeutsch in dem Fall groß genommen, nördlich des Mainz bis oben die dänische Grenze. Das Unternehmen wird heute von der sechsten Familiengeneration geführt und befindet sich zu 100% im Eigentum der Gründerfamilie. Einige Daten, wir haben einen Ausstoß von rund 180.000 Hektolitern, sind damit die zweitgrößte Brauerei in Ostwestfalen-Lippe. Herforder Pilz ist die Nummer 1 mengenmäßig als Einzelbrauerei gesehen. Umsatz ca. 20 Millionen Euro, 110 Mitarbeiter, Absatzgebiet Schwerpunkt Ostwestfalen-Lippe, aber genauso stark oder nahezu genauso stark der Bereich Niedersachsen. Wir sind ja direkt an der Grenze quasi. Also die Landesgrenze ist ja nur ein paar Kilometer entfernt, aber auch Brandenburg und Thüringen, wobei Schwerpunkt eindeutig Ostwestfalen-Lippe und Niedersachsen. Das sind über 95% des Absatzes in diesem Gebiet. Wir haben insgesamt rund 4.200 Kunden, davon knapp 1.500 Gastronomiekunden und 205 Fachgroßhandelskunden. 1.500 Gastronomiekunden, das symbolisiert also schon mal die starke Präsenz dieser Marke in der Region. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Fassbieranteil, das sieht man hier unten, von 37%. Das ist im Branchenvergleich sehr viel. Der Fassbieranteil liegt im bundesdeutschen Schnitt bei 20%. Also wir liegen fast doppelt so hoch beim Fassbieranteil, was die starke Verankerung der Marke in der Region symbolisiert. Distribution zu über 70% über Fachgroßhandel, 25% Lebensmitteleinzelhandel und 5% direkt. Dazu sei gesagt, zum Direktgeschäft, das gehört dazu, gehört die Kutschbelieferung in Lübbecke. Also, einige Gastronomen in Lübbecke werden per Kutsche beliefert. Und das seit eh und je, seit über 100 Jahren. Und das behalten wir bei und sind auch die einzige deutsche Brauerei, die das macht. Also, die Bier wirklich per Kaltblut ausliefert. Und zwar 4 Tage die Woche. Traditionspflege. Wichtig ist bei den Gebinden noch die Bügelverschlussflasche, die Sie sicherlich kennen werden. Barre war die erste deutsche Brauerei, die diese Flasche wieder eingeführt hat. Ganz früher gab es ja nur Bügelverschlussflaschen. Im Jahr 1981 war das die erste Brauerei in Deutschland, die diese Flasche auf den Markt gebracht hat, also wieder eingeführt hat. Macht heute ungefähr 20% vom gesamten Flaschenbierausstoß der Brauerei aus. In der Luftaufnahme des Geländes, hier unten sehen Sie die Brauwelt, Barres Brauwelt, das einzige Brauereimuseum in Ostwestfalen-Lippe und die Gastronomie hier unten in dem Bereich. Und ansonsten, hier ist die Bundesstraße B39, als die Brauerei damals gebaut wurde. Sind da vielleicht 5 Kutschen am Tag rübergefahren. Heute sind es 18.000 Autos am Tag, also an der bedeutendsten Nord-Süd-Verbindung, die mitten durch die Brauerei läuft, hat Vor- und Nachteile. Hat aber auch dazu geführt, dass heute die Brauerei auf einer Straßenseite komplett zu finden ist. Was man hier auch sehr schön sehen kann, wäre es ein größerer Ausschnitt, wäre es noch deutlicher. Die Brauerei befindet sich inmitten eines Waldgebietes, also mitten des Wiehengebirges. Und das hat seinen Grund. Im Jahre 1842 hat man da gebaut, ausschließlich wegen der Quellen. Also damals war Wasserqualität das große Argument und Ernst Johann Barre, der hat damals diese Wasserquellen entdeckt dort oben und hat dann sein Know-how, was er in Bayern erworben hatte, angewandt und hat sich entschieden für diesen Standort, der seit entsprechend über 160 Jahren jetzt relevant ist. Und bis heute brauen wir zu 100% Bier aus genau diesem Wasser. Die Quellen befinden sich alle im Umfeld der Brauerei. So, jetzt zum Thema deutscher Biermarkt. Zunächst einmal Situation und Prognosen. Wie sieht es im deutschen Markt aus? Ich habe es bereits gesagt, dieser Markt befindet sich in einem dramatischen Umbruch, das seit einigen Jahren. Zunächst einmal steht dahinter der Rückgang des Bierkonsums in Deutschland. Und zwar im Grunde genommen schon seit über 15 Jahren, kontinuierlich. Mal mehr, mal weniger. Hier mal eine Vergleichszahl. 2006 betrug der Pro-Kopf-Konsum 116 Liter in Deutschland und 1994, also 12 Jahre vorher, noch 138 Liter. In der Spitze, Mitte der 80er Jahre, lag er bei 152 Liter. Also da ist also schon ein erheblicher Teil, ein Viertel des Marktes, allein durch den Rückgang des Bierkonsums verloren gegangen.
Da kommt das, denke ich, man hört doch immer, der Alkoholkonsum nimmt zu, aber ich höre noch im Fernsehen, und die Leute saufen sich tot, gerade Jugendliche.
Ja. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nein, grundsätzlich, das Gegenteil ist der Fall. Das ist also eine wirkliche Fehlinformation, weil da geht es ja wirklich um Daten. Ne? Man kann also sagen, dass die Menge der gekauften Getränke, also alles, was Menschen kaufen, ist nahezu gleich geblieben. 600 Liter ungefähr. Und das seit über 30 Jahren. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das ist Kaffee, Mineralwasser, Säfte, Bier, bis zu den Spirituosen. Ist nahezu gleich geblieben. Es gibt nur seit über 20 Jahren eine maßgebliche Verschiebung von Alkohol in Richtung alkoholfrei. Also Mineralwässer und so weiter haben jahrelang gewonnen und auch Säfte und. Und je mehr Alkohol ein Getränk enthält, desto mehr hat es verloren. Extrembeispiel, Spirituosen haben sich geviertelt. Da sind 75% des Marktes de facto weggebrochen. Und bei Bier haben Sie eben die Zahlen gesehen, ist es ähnlich. Also das ist eine faktische Fehlinformation. Die Alkoholproduktion und der Konsum sind maßgeblich runtergegangen in Deutschland. Das Problem ist aber der Missbrauch. Also das Problem ist nicht der Alkoholkonsum in Deutschland, das Problem ist der Missbrauch. Und da geht es darum, wie man Missbrauch bekämpfen kann. Mit den Mitteln, die da vorgeschlagen werden, mit Sicherheit nicht. Das ist der falsche Weg. Ne? Aber das ist ein anderes Thema, wo man einen Vortrag alleine behalten könnte. So, dann haben wir entsprechend die Überkapazität im Markt, die dazu führen, dass eben auch Billigbiere produziert werden. Grundsätzlich ist es so, dass inzwischen in Deutschland auch Kapazitäten abgebaut werden. Also jahrelang ist das nicht geschehen. Da wurden Kapazitäten umgewandelt in Billigproduktion. Inzwischen werden Kapazitäten vom Markt genommen. So, und natürlich die Konzentration. Schon seit den 70er Jahren, Stichwort Oetker, der maßgeblich in den 70er Jahren schon aufgekauft hat in ganz Deutschland, die heutige Radeberger Gruppe. Aber seit ungefähr 5 Jahren als neue Erscheinung die Globalisierung, die vorher keine große Rolle gespielt hat. Es gab zwar in Deutschland Beteiligungen unter anderem von Carlsberg, Dänemark, die waren aber nicht maßgeblich. Dass jetzt dieser Markt aufgekauft wird förmlich und dann Rennen eingesetzt hat, das ist eine Sache der letzten Jahre. Also eine ziemlich neue Erscheinung. Komme ich später noch drauf. Viele Regionalbrauereien sind bereits nicht mehr selbstständig, wurden verkauft oder aufgegeben. In Herford brauche ich das nicht zu erzählen, beste Beispiel, aber auch überhaupt in den gesamten, nehmen wir mal den norddeutschen Bereich, der ohnehin schon sehr stark ausgedünnt ist, was Brauereien angeht. Es gibt in Nordrhein-Westfalen bei weitem weniger und in Niedersachsen allemal bei weitem weniger Brauereien als in Baden-Württemberg oder Bayern. Das heißt, der Markt ist schon sehr stark konzentriert. Es gibt nur 2 Handvoll Brauereien. Und von diesen Brauereien werden jetzt eine ganze Reihe noch herausgekauft, sodass die verbleibenden wirklich Privatbrauereien inzwischen eine Seltenheit geworden sind. Also im letzten Jahr, in einem einzigen Jahr sind unsere beiden Nachbarn, mit denen wir 150 Jahre einen guten Kontakt hatten, verkauft worden. Im Januar Rohling, sagt ihm gleich was, an der holländischen Grenze, erstklassige Privatbrauerei durch Krombacher, die Krombacher Gruppe und dann im Juli die Herforder Brauerei durch die Warsteiner. Wenn man sich Gedanken macht über die Zukunft des Biermarktes und damit auch über die eigene Strategie des Unternehmens, muss man sich mit Prognosen auseinandersetzen. Und es gibt einige maßgebliche Prognosen, die angestellt wurden. Eine vom Fokus, eine wissenschaftliche, und diese hier, das ist die entscheidende gewesen, vor rund 4 Jahren von Ernst Young, Unternehmensberatung, die also einen sehr großen Aufwand getrieben haben, inklusive demografische Entwicklung, weltweite Entwicklung und alles, was man dafür braucht, analysiert haben und haben dann eine Studie herausgebracht, ein sehr dickes Werk, und haben eine Prognose angestellt für das Jahr 2015. So, das sind also jetzt gerade noch mal 7 Jahre. Und ich habe jetzt mal die wesentlichen Aussagen daraus genommen, um mal zu verdeutlichen, wie dramatisch das verlaufen kann. Ernst Young geht davon aus, dass bis 2015 2/3 der deutschen Brauereien vom Markt verschwunden sind. 2/3 nicht mehr auf dem Markt vorhanden sind. Von derzeit 530 Brauereien mit mehr als 5000 Hektoliter Ausstoß überleben nur 190. Bierausstoß sinkt um 30% auf insgesamt 79 Millionen Hektoliter. Wir liegen derzeit ungefähr bei 100 Millionen Hektoliter. Es geht also nach deren Auffassung weiter runter. Pro-Kopf-Konsum sinkt von derzeit 121 Litern unter die 100-Liter-Marke. Wir sind jetzt schon bei, nach dem neuesten Stand, 113. Also nach diesen paar Jahren hat sich schon ein Großteil von dem, was hier geschrieben ist, bewahrheitet. Internationale Großbrauereien dominieren den deutschen Biermarkt. Das ist die entscheidende Aussage hier drin. Dieser Biermarkt, der deutsche Biermarkt, der an sich immer sehr fragmentiert war und davon lebte, von vielen Mittelständlern, die regionale Spezialitäten hervorgebracht haben, der wird in Zukunft sehr wahrscheinlich dominiert von einigen weltweit agierenden Konzernen. Markt im mittleren Preissegment bricht weg, von derzeit 43% auf dann 18%. Dazu muss man sagen, dass also früher, nicht im Sinne von 30 Jahren, sondern bis vor kurzem, das mittlere Preissegment im Grunde genommen die Heimat war von den meisten Regionalbrauereien. Das heißt, wir hatten eine Dreiteilung des Marktes, Preiseinstieg oder Billigbier, die hat es immer gegeben, aber nicht in der Dimension. Das mittlere Segment, nahezu die Hälfte des gesamten Marktes, und die sogenannten Premium-Biere, die oben drauf lagen, ungefähr 20%. Dieser Markt wird sich, das sehen wir momentan, komplett drehen. Das heißt, wir werden erleben, auf der einen Seite ein starkes Premium-Segment und auf der anderen Seite ein starkes Billig-Segment, und die Mitte bricht weg. So, das sind Entwicklungen, die wir nicht nur bei mir sehen, sondern in nahezu aller Konsumbereichen. Gucken Sie sich Autos an, gucken Sie sich Wein an, egal wo Sie hingucken, der Biermarkt macht das derzeit durch und das ist spürbar. Handels- und Billigmarken überschreiten Marktanteil von 40%. Also Billigbiere nahezu die Hälfte des Marktes. Oettinger und Konsorten, diese Marken. Ne? Das ist auch einhergehend mit der Entwicklung unserer Handelsstrukturen. Also wir gesamten Lebensmittelmarkt werden also ungefähr 38% Umsätze generiert im Discountbereich. Sprich Aldi, Lidl, Netto und wie sie alle heißen. Und damit ist vollkommen klar, dass wenn der Konsument sich für eine Einkaufsstätte entscheidet, entscheidet er sich auch für das Sortiment. Das ist ein Grund, aber man sieht auch die Polarisierung. Also Billigsegment wächst und Premiumsegment wächst. Internationale Großkonzerne dominieren in Zukunft den deutschen Biermarkt. Das möchte ich gerne etwas näher beleuchten, weil das sehr interessant ist. Und da werden Sie gleich große Augen machen, wenn Sie die Zahlen mal lesen. Also wir müssen uns fragen, wer sind diese Großkonzerne? Wer steckt dahinter? Welche Ziele verfolgen diese weltweit, beziehungsweise in Deutschland? Mit welchen Strategien arbeiten sie? Und welche Konsequenzen resultieren daraus für eine private Regionalbrauerei à la Barre in Deutschland? So, und natürlich, es gibt auch erhebliche Risiken, die daraus entstehen, aus dieser Marktkonzentration, aber auch Chancen für kleinere Brauereien. So, das hier sind Quellen, es kommt nicht von mir, sondern von einem Herrn Hans Mendel, der selbst jahrelang im Vorstand saß von Carlsberg, also Carlsberg, Dänemark, der das Geschäft der sogenannten Big Player sehr gut kennt. Und der hat also folgende Sachen veröffentlicht. Der hat sich also mit den weltweiten Bierstrukturen beschäftigt und hat das regelmäßig veröffentlicht. Das sind mal einige Auszüge daraus. Die konkreten Handlungsmuster der großen Brauereikonzerne. Erstens, Oberziel immer Oligopole. Also das sind Machtstrukturen, um die es geht. Also ein wirklicher Big Player geht in keinen Markt rein, wo er nicht maßgeblich den Markt mitbestimmen kann. Der kauft nicht eine Brauerei, sondern er kauft immer nur mit dem Ziel, im Gesamtmarkt einen so großen Marktplatz zu bekommen, dass er den Markt gegebenenfalls mit einem anderen zusammen bestimmen kann. Und das ist bei all diesen großen Konzernen so, und das wird auch ganz klar veröffentlicht. Diese 20%, die immer genannt werden, auch bei Oetker, auch bei InBev, steht immer, unser Ziel ist es 20% Marktanteil, ein Fünftel des Marktes, ab dann ist man in der Lage, den Markt zu bestimmen. Hier haben wir die 20% Marktanteil im relevanten Markt. Danach Konsolidierung des Marktes auf 2 bis 4 berechenbare Hauptmitbewerber. So, wenn Sie jetzt 2, 3 haben mit hier 20%, können Sie sich ausrechnen, dann haben Sie Ihre 60% zusammen oder sogar mehr, dann ist der Markt quasi aufgeteilt. Und diese berechenbaren Hauptmitbewerber sind weltweit immer die gleichen. Dazu komme ich gleich mal. Dazu kommt die Hege und Pflege einer ausreichend großen Zahl kleiner Wettbewerbsbrauereien zur Beruhigung der Kartellwächter. Das ist so, denn was der Konsument nicht mag, ist ein Oligopol. Das möchte er im Grunde genommen nicht. Und deswegen muss man es so gestalten, dass der Konsument das gar nicht registriert. Sie registrieren auch nicht die Konzentration des Biermarktes. Wenn Sie in Ihren Markt reingehen, sieht alles so aus wie E&E. Da stehen die gleichen Marken wie E&E. Ob das nach Belgien gehört oder ob das sehen Sie nicht. Das heißt, Becks und Hake, Beck und in Wirklichkeit eine ganze Reihe an ausländischen Bieren. Und das ist das entscheidende Argument, dem Konsumenten eine Biervielfalt authentisch zu präsentieren. Beispiel Belgien. 2 Konzerne mit 95% Marktanteil. 95%.
2 Konzerne.
2 Konzerne. So. Weitere 100 Brauereien zwischen 10.000 bis 40.000 Hektoliter teilen sich 5%. Wenn Sie nach Belgien reisen, kommen zurück und sagen, Belgien ist das Land der Biervielfalt. Die haben so viele Bierspezialitäten mit allen möglichen Aromen und da dominieren 2 Konzerne 95% des Marktes. Im Fall ist es natürlich primär erstmal InBev. Also InBev, der weltgrößte Bierkonzern, sitzt in Belgien und kontrolliert erstmal sein Heimatland zur Probe erstmal an sich komplett. InBev.
Und die 100 Brauereien sind so Schornsteinbrauereien.
Ja, das sind kleinere Brauereien. Da kann man ja zusammenrechnen, wo der Land ist. Aber sind de facto nicht von Marktbedeutung. So, jetzt ist es aber nicht nur in Belgien so, sondern ich will Ihnen jetzt zeigen, dass Deutschland die Ausnahme ist. Also Deutschland mit dieser Vielfalt, die wir noch haben, ist die Ausnahme. Deswegen gucken wir uns mal ein paar Nachbarländer an. Frankreich, da haben Heineken, Scottish Newcastle, InBev zusammen 92% Marktanteil.
Heineken ist ein Roller.
Ja, Heineken ist weltweit. 60 Millionen Hektar auf der ganzen Welt. Das sind Global Player. Also Heineken und InBev sind beides, die Namen werden Sie gleich immer wiederfinden, die sind immer Global Player. 92%. Diese 3 Konzerne, Schweiz, Heineken und Carlsberg, die beiden zusammen 75%. Italien, SAB und Miller ist eine Fusion, das ist Südafrika und hier Amerika, vor 3 Jahren fusioniert. Heineken und wieder Carlsberg, 94% Marktanteil. Kann man so weitergehen, Österreich, Heineken alleine, 60%. Mehr als die Hälfte des Marktes gehört Heineken. Belgien, das habe ich eben genannt, das ist InBev und Alken Maes, das ist eine nationale Marke, 95%. Spanien, Heineken, InBev, Mahou, wiederum Heineken, InBev, die beiden großen. Mahou ist eine nationale Marke, keine große Bedeutung, 90%. Also egal, wo Sie hinpacken, und Sie können auch in die USA gehen, Sie können nach Kanada gehen, mit ganz wenigen Ausnahmen auf dieser Welt ist es so, dass 2, 3 immer die gleichen Konzerne diese Märkte komplett dominieren. Alles andere spielt de facto keine Rolle und hat auch keine Marktbedeutung. Also Deutschland ist die Ausnahme. Und deswegen kann man sich auch vorstellen, warum Deutschland auf einmal so interessant wird. Weil Deutschland der einzige Markt ist, der ergiebig ist und wo noch Potenzial ist, den man jetzt noch aufräumen kann. Jetzt will ich mal Zahlen mal addieren. Also die sogenannten Global Player, zu denen zählt man Brauereien, die auf der ganzen Welt eine dominierende Stellung haben. Das ist InBev, das ist Belgien. InBev ist eine Fusion wiederum, wie soll das anders sein, aus Interbrew und InBev. Interbrew ist Belgien gewesen, InBev ist meines Erachtens, ich bin gar nicht ganz sicher jetzt, InBev ist meines Erachtens im skandinavischen Bereich, ich weiß nicht genau, aber ist jedenfalls aus einer Fusion, englisch ist es glaube ich gewesen, aus einer Fusion entstanden, ist die Nummer 1 weltweit. Dazu zählt SAB Miller, eine Fusion aus South African Breweries, also Südafrika, und Miller, großer Brauereikonzern in den USA, und Heineken. Das sind die 3 Global Player. Die haben zusammen 445 Millionen Hektoliter. So, wenn wir jetzt noch die nächsten 4 dazu nehmen, das sind die sogenannten kontinentalen Player. Das sind Brauereikonzerne, die auf einem ganzen Kontinent eine dominierende Stellung haben. Nicht weltweit, aber auf einem Kontinent dominieren. Das ist allen voran mal Anheuser-Busch, Budweiser, Amerika, USA. Carlsberg in Europa, Scottish Newcastle, britisch, und Kirin in Japan. Die zusammen, das sind vier, haben 317 Millionen Hektoliter. Wenn wir jetzt noch dazu nehmen, die 11 größten Brauereikonzerne, die in einem Land absolut dominierend sind. Das sind alles Brauereien, über 16 Millionen Hektoliter Jahresausstoß. Nicht eine einzige deutsche, das gleich vorweg gesagt, nicht eine einzige deutsche ein einziger deutscher Brauereikonzern, der damit spielt. Bis dahin ist nicht ein einziger Deutscher dabei in dieser Gruppe. So, da sind wir jetzt also bei 11, 15, 18 Brauereikonzernen, die machen 327 Millionen, macht in der Summe 1,1 Milliarden Hektoliter, 17 Brauereien. Also diese 17 Brauereikonzerne machen 1,1 Milliarden. Der gesamte Weltbiermarkt beträgt 1,44, muss ich das mal an. Das heißt, 80% der Weltproduktion verteilt sich auf 17 Konzerne. 80% der gesamten Weltproduktion. Und 53% der Weltproduktion ist in den Händen von 6 Konzernen, die auf dem besten Wege sind, komme ich gleich drauf, zu fusionieren. Das sind nicht mehr 6 bald, sondern sind wahrscheinlich nur noch 4. Tendenz steigend. Diese Zahlen sind nicht ganz aktuell, die sind 2 Jahre alt. Das hat sich maßgeblich verändert in Richtung Konzentration. Also diese Zahl heißt wahrscheinlich nicht mehr 80, sondern eher 85, die hier steht. So, jetzt mal interessant, hier die größten Brauer der Welt 2006. InBev, 222 Millionen Hektoliter. Um einen Vergleich zu nennen, eine Warsteiner Gruppe, die in Deutschland sehr groß ist, die liegt bei 5 Millionen Hektoliter. Ja, die haben 222 Millionen Hektar. Anheuser-Busch 183 Millionen und so weiter. Und jetzt hier unten, geplante Fusion, Stand Februar 2008. Es steht an, die Fusion von InBev und Anheuser-Busch. Die ersten beiden fusionieren, sehr wahrscheinlich, da geht es noch um Details jetzt, das wird wahrscheinlich ein Konzern. Und es wird derzeit im Markt bereits veröffentlicht, dass Heineken und Carlsberg zusammen Scottish Newcastle kaufen. Die finden Sie alle hier. Also Heineken und Carlsberg hier unten kaufen diese hier. Das ist die für 13,5 Milliarden Euro, um die Größenordnung mal zu nennen. Das ist also die Reaktion auf den bevorstehenden Deal InBev Anheuser-Busch. Also die anderen wappnen sich auch durch Größe, um diese große Megafusion dort, um der entgegenkommen zu können. Das heißt also, wir haben eine weitere starke Konzentration auf dann nur noch 4 große Konzerne. Wenn man das mal zusammenrechnet, wenn InBev und Anheuser-Busch fusionieren, kommen die alleine auf 22,8% der gesamten Weltproduktion an hier. Also ein Viertel der gesamten Weltproduktion liegt in der Hand eines einzigen Konzerns. Und diese Menge, um das mal zu verdeutlichen, ist 4-mal so groß wie der deutsche Biermarkt. Wie der gesamte deutsche Biermarkt macht ein Konzern, er ist 35-mal so groß wie der größte deutsche Bierkonzern. Also damit, um mal klarzustellen, dass eine Radeberger Gruppe aus unserer Sicht unglaublich groß ist, aber sie ist im weltweiten Vergleich vollkommen unwichtig, vollkommen. Und sie ist 65-mal so groß wie die größte deutsche Biermarke. Ein Konzern hat 65-mal so viel Volumen wie die größte deutsche Biermarke. Das ist, in dem Fall ist es Oettinger oder Krombacher, die größte Order von 6 Millionen Hektar ungefähr. Und das macht mal klar, wie die Machtkonstellation weltweit ist, wenn es darum geht, einen Markt aufzuteilen. Das ist für die im Grunde genommen Portokasse, was da abgewickelt wird. Und nochmal eine Statistik, die ich auch sehr interessant finde. Das sind die größten Brauereigruppen oder Konzerne, hier die gleichen, die Sie eben gesehen haben. Da kommt hier erstmal eine Pause. Und die erste deutsche Gruppe, die auftaucht, ist Radeberger an Stelle 19. Im weltweiten Vergleich an 19. Stelle ist die erste deutsche Brauereigruppe. Und hier ist das Produktionsvolumen. Dieser kleine Bereich hier, zu uns mal hier oben an, was InBev produziert. 200, ja, und jetzt sehen Sie sich mal an diese Gruppe, die hat de facto, wenn man das hier sieht, keinerlei weltwirtschaftliche Bedeutung. Wenn man eine Bitburger sieht, ja, dieser kleine Bereich da, ne, 8,6 Millionen Hektar, die ganze Gruppe. So, dann hat er sich also auseinandergesetzt, der Hans Mennel, mit den atmosphärischen Rahmenbedingungen des globalen Biermarktes. Das ist ganz wichtig für uns, um zu wissen, was da abläuft, also wie gehen die vor. Zunächst einmal, grundsätzlich gilt Kapital über Emotionen. Also da geht es nicht mehr um regionale Präferenzen, um Menschen oder was. Es geht ausschließlich um das Thema Kapital. Die sind alle kapitalmarktorientiert und die Ziele des Unternehmens werden heruntergebrochen, ausgehend von den Erfordernissen des Kapitalmarktes. Das heißt im Grunde genommen Unternehmenswert steigern, Dividende. Alles andere wird abgeleitet. Das heißt also, Controlling wird von oben bis unten runtergebrochen, ist das Unternehmen ausgerichtet. Und nicht das, was an sich für die deutsche Brauwirtschaft auch ein Stück Tradition ist, ich sag mal, mit den Menschen zu arbeiten und auch die Menschen zu kennen und entsprechend zu reagieren. Gibt es nicht mehr. Universelles Controlling über branchenspezifische Geflogenheiten, das weltweit, wird runtergebrochen auf jedes Land. Nüchternes Kalkül und erhöhte Geschwindigkeit über personifizierte Individualität und gepflegte Tradition. Also Stichwort Tradition, das, was die deutsche Vorwirtschaft an sich ausgemacht hat. Und keine regionalen Differenzierungen, das sei gleich vorweggenommen, ist die große Chance für uns. Also wenn wir beobachten auf diesem Weltbiermarkt, dass also die Rezepturen für Biere immer ähnlicher werden. Also Biere dieser Weltkonzerne differenzieren sich weniger über Geschmack, sondern über Marketing. Das heißt, man kauft im Grunde genommen eine Erlebniswelt, die durch Marketingkommunikation verbreitet wird. Es gelingt ihnen kaum noch, wenn sie diese Biere probieren, im neutralen Vergleich, ohne Etikett, sie zu unterscheiden. Also man möchte möglichst ein Bier haben, was auf der ganzen Welt schmeckt. Was jeder Frau schmeckt, was jedem Mann schmeckt, was in jeder Region schmeckt, ob jung oder alt. Es muss jedem schmecken. Man kauft es nicht wegen des Geschmacks, man kauft es, weil man die Marketingwelt mag, weil man die große Freiheit mag oder wie auch immer. So, Frage, die wir uns stellen müssen, gibt es in diesem Biermarkt, ich habe die hier mal skizziert, eine Perspektive für regionale Brauereien?
Absolut.
Wie unser Haus, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und unsere Antwort darauf ist ja, oder unsere Einschätzung, aber sicherlich nicht für alle. Das heißt, der Markt wird, muss man zur Kenntnis nehmen, wird weiter ausdünnen, ob man das wahrhaben will oder nicht. So, was ist erfolgsrelevant? Zunächst einmal strategische Planung, das heißt, die Strategie im Unternehmen und auch die Politik muss sich ändern. Man darf sich nicht damit beschäftigen, was wir im nächsten Jahr machen, sondern wir müssen uns damit beschäftigen, wo das Unternehmen in 10 Jahren stehen muss. Und was wir in 10 Jahren machen müssen, um das Ziel zu erreichen. Also die Vorgehensweise in diesen Märkten muss sich komplett ändern. Früher hat man in Brauereien immer nach Engpassfaktoren entschieden und gesagt, wir müssen das machen und da muss investiert werden. Heute ist es so, dass wir ein Konzept haben, wo die Brauerei stehen soll in 10 Jahren. Und wir arbeiten das systematisch ab. Genau nach der Vorstellung, wie dieser Markt in 10 Jahren aussieht und wo das Haus Barre in 10 Jahren stehen muss, um das alles zu überleben. Ganz klar, wirksames Kostenmanagement, das bleibt einem nicht erspart. Denn man muss ganz klar sagen, dass die großen Brauereikonzerne natürlich Synergieeffekte haben. Das ist so. Also sie haben durch die Größe haben sie einfach Vorteile. Das interessante Produktportfolio ist sicherlich eine Sache, die uns auszeichnet, auch unsere Stärke. Und ganz wichtig, die Qualitätsorientierung. Also ich glaube, dass wir als mittelständische Brauereien das Thema Qualität bei weitem höher hängen müssen in Zukunft, in der Kommunikation, weil ich glaube, dass die Garanten für Bierkultur und für Biervielfalt sind in Zukunft die Mittelständler und sind nicht die weltweiten Brauereikonzerne. Also wenn einer das in Zukunft tragen soll in Deutschland, dann können es nur die Privatbrauereien sein, weil da ist es gut aufgehoben und auch authentisch aufgehoben. Unser größtes Potenzial liegt nach unserer Auffassung in einer glaubwürdigen regionalen Positionierung. Also unsere Antwort auf dieses ganze Szenario muss sein, dass wir für uns in Anspruch nehmen, die regionale Positionierung, und zwar so, dass die Menschen das spüren. Jetzt nehmen Sie das nicht persönlich, dass es da steht, es ist nur mal ein Vortrag drin. Also die Fakt ist, dass durch solche Zeitungsmeldungen, die sind also erschienen innerhalb von 6 Monaten, also die Rolig-Geschichte im Januar und das hier im Juli, die Verunsicherung der Kunden nimmt zu. Und das nicht nur in der Brauwirtschaft, sondern diese ganzen Meldungen, die die Menschen lesen über Konzentration, mit der Angst, Arbeitsplätze zu verlieren und so weiter, führt dazu, dass der Konsument vorsichtiger wird und Sachen auch stärker hinterfragt, aber in der Summe leider Gottes auch weniger konsumiert. Das ist der Hauptgrund, warum die Binnenkonjunktur in Deutschland, obwohl wir in einer Hochkonjunktur leben, dass sie nicht in Gang kommt. Die Menschen haben einfach Angst, Zukunftsangst, und deswegen geben sie das Geld nicht aus. Und es gibt ja diesen Spruch, die Hause ernährt die Hause. Und es ist genauso auch, dass die Konzentration ernährt die Konzentration. Also mit anderen Worten, Konzentration führt zu Verunsicherung und Verunsicherung führt zu mangelndem Kaufverhalten und das im Zweifel trifft erstmal die Kleinen, die das dann nicht überleben. Diese Meldung gehört auch dazu, das war dann 4 Wochen später, ja, Krombacher streicht Stellen bei Rohling, da wurde erst am ersten Tag gesagt, es geht um Arbeitsplatzerhalt und so weiter. Bei Rohling finde ich die Verhältnisse ziemlich gut. Rohling ist inzwischen nach einem Jahr, 1,5 Jahren Übernahme, eine verlängerte Werkbank. Das ist nicht mehr das, was wir als Brauerei bezeichnen. Da ist kein Verwaltungsmann mehr, da ist nur ein Werk, wo Bier hergestellt wird und alles andere, der ganze Kopf ist in Krombach. Das ist der eine Weg, der andere, das ist die andere Tendenz vor dem Hintergrund der oftmals negativen Erfahrungen mit den Folgen der Konzentration, Globalisierung, erleben wir auch einen spürbaren Gegentrend in Richtung Authentizität, Glaubwürdigkeit, Verantwortung, Familie, Familiengeist wird wieder größer geschrieben, Tradition, und Heimatregionalität. Also es ist eben oft so, und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Menschen mit dieser doch enormen gesellschaftlichen Entwicklung in Richtung Konzentration, Globalisierung und auch aufgrund der enormen Komplexitätssteigerung des Lebens überfordert sind. Was machen sie? Sie halten sich fest an Werten, die ihnen vertraut sind und die ihnen Halt geben. Das ist auch die Familie, die Renaissance der Familie.
Familie, zum Beispiel Staat, auch Familie.
Ja. Auch gut, ich meine jetzt auch mal in die Familie selber, der Konsument, dass die Familie wieder höher gehängt wird und der Familienzusammenhalt stärker wird, genau wie Freundschaft, Freunde. Heimat war in den 70er Jahren verpönt, der Heimatbegriff. Heute ist Heimat ein Kultbegriff. Verantwortung. Man sehnt sich wieder nach Werten, denen man vertrauen kann. Wo man sagt, das bleibt so, wie es ist, alles andere kann anders werden, aber die Sachen, denen vertraue ich. Darauf zu setzen, machen nicht nur Brauereien. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, das ist Volksbank Oberberg, Oberbergischer Kreis. Und die kämpfen natürlich gegen die große Konkurrenz der Direktbanken, die natürlich nicht eine Arbeitsstelle in der Region bereitstellen, keine Filiale in der Region haben und entsprechend natürlich mit anderen Kosten arbeiten, logischerweise. Wenn Sie sich das mal angucken, wie diese Bank wirbt in ihrer Region, vier Regionen, unser Beitrag für Wirtschaft und Gesellschaft, wird das also aufgelistet, Arbeitgeber, Ausbilder, Steuerzahler und so weiter. Und wenn ich jetzt die neuesten Kampagnen sehe unserer Sparkassen in Ostwestfalen, die machen das Gleiche jetzt. Nicht ganz so, aber genau das Gleiche, also auch da der gleiche Kurs. Ihr müsst euch mal bewusst werden, was wir in der Region haben, bevor die Entscheidung fällt, ob ihr mit einer Direktbank arbeitet oder mit einer heimischen Bank. Der Bauerjoghurt ist Ihnen bekannt, da steht seit einigen Monaten drauf, die Privatmolkerei. Auch das, also aus Bauer, ist eine große Molkereigruppe, ist die Privatmolkerei Bauer geworden. Also eindeutig ist auch ein Trend zu spüren, dass der Konsument womöglich hinterfragt, wo kommt das Produkt her. Und dieser Trend zur Authentizität nutzen wir für die Aufwertung der eigenen Marke. Das heißt, man muss dazu jetzt etwas weiter ausführen, dass es lange so war, dass die Markenhierarchie in Deutschland leider Gottes so war, die nationalen Marken, sogenannten Fernsehmarken, waren die Premium-Marken, Warsteiner, Kronbacher und Konsorten. Da war man bereit, 50 Cent mehr für auszugeben. Und dann kamen die sogenannten Konsummarken und dann kamen die Billigbiermarken. Das ist also in den Köpfen was verankert gewesen, was äußerst problematisch war, von der Hierarchie her. Und das muss aus den Köpfen raus. Also unser Ziel muss sein, dass es für den Konsumenten etwas Besonderes ist, das Bier eines Privatbrauers der Region zu trinken und nicht andersrum. Nicht das Massenbier des Konzerns ist was Besonderes, sondern es ist besonders, dass man in der Region eine Brauerei hat und dass die ein besonderes Bier braut, was in der Region verankert ist, hinsichtlich der Rezeptur. Und dieses Wertegerüst muss geändert werden. Das heißt, wir müssen uns abheben gegenüber dem weltweiten und nationalen Konzern und Massenbieren. Nicht mehr Premium für diese Massenbiere, sondern Massenbiere. Das ist der richtige Begriff dafür. Diese Markenwelt wurde von denen geschaffen. Da konnten wir uns kaum gegen wehren. Und das muss umgekehrt werden. Das betrifft natürlich das Unternehmen im Einzelnen. Unsere Antwort darauf ist Spitzenbier aus der ältesten norddeutschen Pilzbrauerei. Das ist die aktuelle Kampagne. Also eindeutig der regionale Bezug und ganz klar setzen auf die Spitzenposition. Das heißt also die Preisführerschaft einnehmen und sagen, das Spitzenbier kommt aus der Region. Kombiniert mit dem Begriff Privatbrauer. Das heißt also unter jeder Werbung, die wir machen, zumindest im Mediabereich, steht der Slogan Barre Privatbrauer aus Leidenschaft. Leidenschaft, das ist das Thema wieder Mensch, Empfindungen und eben Gegenpol zur Konzentration und immer mehr herausstellen das Thema Privatbrauer, weil es inzwischen eine Seltenheit geworden ist. So, Thema wie definieren wir die regionale Positionierung? Der Begriff Farbe bekennen. Farbe bekennen ist eine Unternehmensphilosophie, die besagt, dass das Unternehmen sich mit seiner gesamten Wertschöpfung der Region verschreibt. Das heißt also, wir bekennen uns zur Region, in der Konsequenz bleibt unsere Wertschöpfung zum allergrößten Teil auch in der Region, wo es nur geht. Von den Arbeitsplätzen über die Zulieferer in der Region, Handwerker und was da dran hängt, wo wir Sachen einkaufen können, profitiert die Region davon. Das ist eben anders als bei einem weltweiten Konzern, der natürlich eine ganz andere Philosophie hat. Bis zum Sponsoring. Wir sind eben nicht in der Lage und wollen es auch nicht, in Formel 1 zu sponsern, das können wir nicht, aber unser Geld bleibt in der Region. Beim über 400 Vereinen in der Region, die im Breitensport unterstützt werden, die niemals die Chance hätten, von einem weltweiten Konzern nur 1 Euro zu bekommen. Wir wurden fest, es gibt viele Beispiele, das ist ja nicht nur ein Barre-Phänomen, das betrifft auch eine Herforder Brauerei und viele andere auch, das will ich jetzt gar nicht mal nur für uns herausstellen, aber Fakt ist, das Geld bleibt in der Region. So, das heißt, in der Summe, Farbe bekennen steht für eine ganzheitliche Positionierung, das ist also eine Ausrichtung des Unternehmens, eine Denkweise, eine glaubwürdige und erlebbare Unternehmensphilosophie und eine erstklassige Regionalmarke. Also mein Ziel ist, dass wenn ein Mensch aus der Region in einem anderen Bundesland zu Besuch ist, der wird gefragt, was ist euer Spitzenbier? Da muss er sagen Barre. Er muss nicht sagen, was ist eure größte Brauerei? Barre, das muss er nicht sagen. Aber wenn er ein Aushängeschild sucht, muss er sagen Barre. Barre ist der Symbolträger für Bier in der Region. Wenn man das schafft, dann ist man in dem Bereich, wo die Spitzenmarke ansetzen. Das ist natürlich ein langer Weg, muss man ganz klar sagen. Aus Sicht des Konsumenten bedeutet Farbe bekennen, oder sollte es bedeuten, so möchten wir das zumindest, Barre bekennt sich zu meiner Region und den Menschen meiner Region und investiert einen erheblichen Teil seiner Wertschöpfung in Dinge, die mir persönlich wichtig sind. Also es geht um Solidarität, Heimat, Gemeinschaft, was ich eben aufgeführt habe. So, wie kommunizieren wir das? Einige Beispiele, das jetzt mal mit Leben zu erfüllen. So, zunächst einmal hier das neue Unternehmenslogo. Aus Barrebräu, dein Herz erfreu, wurde Barre Privatbrauerei. Vor 2 Jahren. Das ist ein langer Prozess gewesen. Das heißt, wir machen jetzt die Dachmarkenstrategie. Es gibt auch keine Produkte, die nicht mehr den Namen Barre tragen. Die heißen jetzt alle Barre. Aus Ernst Johann ist Barre dunkel geworden. Aus Altstadt alt ist Barre alt geworden. Und damit ist Barre zu einer klar erkennbaren Dachmarke geworden. Erstmalig mit dem Siegel Privatbrauerei im Logo. Also das Wort Privatbrauerei erscheint in Zukunft auf jeder Außenwerbung, auf jeder LKW-Werbung, überall. Und der nahezu national bekannte Slogan, Barrebräu, dein Herz erfreu, ist ein Teil des Logos geworden, aber in einer Sloganform. Nicht mehr als Marke, als Slogan. Ist also immer vertreten, aber in einer sehr lockeren Form als Slogan. Und damit Stärkung der Familienbrauerei. Da hast du dir auch eine neue Marketingstrategie, man kann technologisch auch mehr machen, das sieht man natürlich auch.
Kannst du mal erklären, was da oben dieses Wappen bedeutet?
Das ist das Familienwappen der Familie Barre. Und da sehen Sie die 3 Bären. Und der Name Barre kommt von Bar von Barenau. Und der Name Bar von Barenau kommt vom Bär. Und damit ist der Bär seit dem Mittelalter Teil dieses Familienlogos. Also Barre kommt von Bär und deswegen diese Bären in dem Familienwappen. So, Kommunikation, Standort und Arbeitgeberfunktion. Das wird immer wichtiger. Menschen hinterfragen das mehr und mehr. Wo werden Produkte eigentlich hergestellt? Kommt das die Wertschöpfung aus der Region? Stellen die Arbeitsplätze? Bilden die aus? Und so weiter. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die Verantwortung gesellschaftlich wahrzunehmen als Mittelständler und nicht nur rausziehen, sondern auch bereit sein zu geben. So, hier ein Beispiel, Kommunikation, Barre bleibt Barre, versprochen. Also wenn Sie das jetzt sehen, Barre bleibt Barre heißt im Grunde genommen, die Strategie bleibt gleich. Also wir bekennen uns zur Region, wir investieren an diesem Standort und nirgendwo anders und die Familie Barre steht dahinter. Das ist die Botschaft, die hier kommuniziert wird. Hier ist ein Beispiel, Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Porta Westfalica, wo also vor einigen Jahren, das ist etwas her schon, aber es ist trotzdem ein gutes Beispiel meines Erachtens, gab es ein Problem mit der Sanierung des Denkmals, was dringend notwendig war. Und da ist also ein Drittel dieser gesamten Summe, die dafür notwendig war, muss aus der Region aufgebracht werden, weil die Region davon profitiert auch von so einem Denkmal. Und da haben wir eine Initiative gestartet, wir helfen dem Willen. Und haben damit eine erhebliche Wirkung gehabt, nicht nur durch eigene Beiträge, sondern auch durch die Motivation von weiteren Sponsoren, um diesen Betrag zustande zu kommen. Also es geht mir darum, dass man hier regionale Themen anpackt und sich verantwortlich fühlt und sagt, so, da ist ein Engpass, da können wir helfen. Und das sind Gelder, die in der Region bleiben. Das ist das Projekt, was dieses Jahr anläuft, Kisten fürs Nisten. Das heißt also, von jedem verkauften Barrekasten ab Juni geht ein fester Betrag in die Aktion Nestbau für Weißstörche in der Region. Hintergrund ist, dass die Weißstorchbestände in den 80er Jahren den Tiefstand erreicht haben. Und jetzt ist da wieder einigermaßen Grund reingekommen in das Thema, aber leider Gottes auch nur in einigen Gebieten. Unter anderem im Kreis Minden-Lübbecke, die sind sehr federführend. Und wir nehmen uns dieses Themas Artenschutz an, konkret für den Weißstorch. Und daraus wird eine erhebliche Summe resultieren. Und die wird investiert in Initiativen im norddeutschen Bereich. Also da, wo für die Weißstorch gearbeitet wird, also in anderen Worten, Flächen regeneriert werden, Nester gebaut werden und so weiter, da unterstützen wir. Und das läuft dieses Jahr an. Das ist ein langfristiges Projekt. Das startet dieses Jahr, soll uns als Initiative die nächsten Jahre begleiten. Thema Sport, ich habe es bereits genannt. Also zum einen der Breitensport, aber auch der Spitzensport. Das hier ist TuS in Lübbecke, ist nicht ganz aktuell. TuS in Lübbecke oder GGB Minden, also Bundesliga, Handballsport, das sind Themen, die regionale Brauereien und regionale Hersteller besetzen und eben nicht die weltweiten. Ich behaupte mal, ohne solche Unternehmen gibt es das auch gar nicht. Da gibt es eben keine regionalen Highlights mehr. Aus Sicht des Konsumenten bedeutet Farbe bekennen aber auch Erhaltung der regionalen Bierkultur, der regionalen Rezeptur, Geschmacksdifferenzierung. Also das habe ich vorhin schon genannt. Wir sind Garant dafür oder wollen es sein, dass eine regionale Rezeptur erhalten bleibt. Also wer Bierkenner ist, und kommt in eine Region, der kennt ein Barre Bier heraus. weil es eine spezielle Rezeptur der Region ist, die es seit einem unglaublich langen Zeitraum gibt. Das gleiche erleben Sie auch, wenn Sie nach Baden-Württemberg fahren oder Bayern. Das sind typische Biersorten, die sich herausgebildet haben, die auch im Geschmack sehr stark differieren. Und ich sage mal, die wiederhole es nochmal, die Garanten für Bierkultur und Biervielfalt sind die Privatbrauereien. Wenn die sterben, ist das Thema auch gut. Dann haben wir eine vereinheitlichte Bierwelt und Bier schmeckt überall gleich. Das wollen wir aber nicht. Und Barre ist erlebbar und ein Teil unserer Identität. Das heißt also, wir bekennen uns ganz klar auch zum Standort, wo wir sind. Es ist nicht egal, wo diese Brauerei steht. Beim Heineken wissen Sie das nicht mal. Interessiert Sie auch überhaupt nicht. Da erleben Sie nur die Marke und das Marketing. Vielleicht noch irgendein Logo auf einem Formel-1-Wagen. Aber Sie wissen überhaupt nicht, wo diese Brauerei ist. Haben die eben die Frage, haben die ein oder mehrere Brauereien? Wo kommt das überhaupt her? Das ist bei einer regionalen Brauerei natürlich ganz anders. Und deswegen kommunizieren wir das auch, das Thema. Wir brauchen damals ein alter Spruch. Die Barres Brauwelt in Lübbecke, mit dem alten Gehren Lagerkeller, 160 Jahre alt. Dieses Brauereien, ich weiß nicht, ob Sie schon mal da waren, sonst sind Sie herzlich eingeladen. Brauereimuseum zieht also einige zigtausend Menschen im Jahr an inzwischen und gibt der Brauerei ein Gesicht. Das heißt also, wenn Sie die Brauerei heute besichtigen, dann haben Sie auf der einen Seite eine der modernsten deutschen Brauereien und auf der anderen Seite die Bierwelt vor 100 Jahren. Und damit wird der Standort enorm gestärkt. Also Menschen, die das erlebt haben, haben danach eine andere Beziehung zu dem Produkt hier. Wenn es dann vor Ihnen steht, sagen Sie, ich war da, ich habe das erlebt. Also das ist für uns ein ganz wichtiges Kriterium, die Menschen auch in den Standort reinzuholen. So, jetzt komme ich noch zu den Kunden. Was ein ganz wichtiges Thema ist, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das erleben wir immer mehr. Durch die Konzentration ist es so, dass Sie dann irgendwo Kundennummer 16.530 sind und alle halbe Jahr kommt ein neuer Mitarbeiter, der dann gerade im Rahmen der Rotation gerade wieder gewechselt hat. Also wir wollen für uns in Anspruch nehmen, dass der Mensch selber, der Entscheidungsträger im Mittelpunkt steht. Und nicht nur seine Zahlen und nicht nur seine Bilanz, sondern er selber, wie man ihn kennt, wie man seine Familie kennt, das ist teilweise Kontakte über Generationen schon. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Kurze Wege, flache Hierarchie, das ist ein Vorteil des Mittelstandes. Wir sind klein, überschaubar und diese überschaubare Größe müssen wir umsetzen in die Stärken, nämlich kurze Wege, ganz kurze Entscheidungswege. Wir müssen also nicht dreimal so schnell entscheiden können wie ein Konzern. Bei denen geht das über Stufen, ist immer weiter hoch, bis dann irgendein Direktor das entscheidet. Und eine ganz klare Hierarchie. Wir arbeiten also in einem überschaubaren Team ganz eng zusammen. Guter, schneller Service, Spitzenprodukte im Premium-Segment, das ist für den Kunden unglaublich wichtig. Nehmen wir mal den Fachbushandel, denn das sind die Produkte, mit denen er auch letztendlich Geld verdient. Nicht mit den Billigbieren. Schneller Warenumschlag, gute Spanne. Das sind die beiden Sachen, die für den Händler entscheidend sind. Und die regionalen Marken, starken regionalen Marken können genau das garantieren. Unverwechselbare Werbung, Verkaufsförderung. Wir müssen anders sein im öffentlichen Auftritt als die Konzernbrauereien. Ganz klar. Wir müssen also in der Kommunikation, Sie haben es eben ja gesehen, ganz klar abheben und typisch regional sein. Aber erstklassig. Keine zweiklassigen Lösungen, sondern die Kommunikation muss erstklassig sein, aber typisch regional. Und vor allem, ich werde als Kunde noch ernst genommen. Also das mit dem Ernstnehmen der Kunden, das ist eine Thematik, die ganz oft auf der Strecke bleibt inzwischen, wo also teilweise auch die Kommunikation gar nicht mehr stattfindet. Da kommt also, wir hören das immer, da kommen Leute mit ihrem Notebook, die sagen dem Kunden, pass auf, dieses Jahr hast du das und das zu machen, diese Marke brauchst du ohnehin, wir haben das und das vor, Mai das, Juni das und im August noch eine Aktion. Der hat gar keine Möglichkeit mehr, Einfluss drauf zu nehmen. Da wird nicht was abgesprochen, sondern da wird aufgesetzt, das ist so, du hast das umzusetzen. Du brauchst die Marke, sei froh, dass du es bekommst. Und dann läuft das ab. Und da wollen wir ein Gegenpol sehen dazu. So, kommt zu den freien Brauern. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Das ist diese Kooperation von 36 Brauereien. Inzwischen sind 37. Da ist übrigens Herford und Rohling noch mit drin auf dem Bild. Und Sie sehen also, das ist eine ganz bunte Landschaft. Angefangen mit Flensburger, Dithmarscher. Und dann geht es hier unten. Hier ist die Grenze. Vier Österreicher, unter anderem Stiegl in Salzburg. Und seit neuestem haben wir eine Brauerei Gülpener in Holland. Es geht um deutschsprachigen Raum und es sind alles Privatbrauereien, unabhängig familiengeführt. Die neuen Bundesländer, die Frage kommt oft, ein riesen Vakuum, das liegt daran, dass die mit ganz wenigen Ausnahmen die neuen Bundesländer von den Konzernen aufgekauft wurden nach der Wende. Das heißt, es gibt kaum noch eine eigenständige Brauerei. Die sind immer im Besitz der großen Konzerne, Radeberger, Inbev, Hasseröhr, das Inbev, Radeberger, das Oetker. Und so kann man das fortführen, Wernesgrüner, Bitburger und die anderen sind in der Hand von Getränkefachgroßhändlern, wie auch immer, aber es gibt da keine richtige Bierkultur. In dem Sinne, dass es familiengeführte Brauereien sind. Ich habe die wichtigsten Aussagen der freien Brauer mal hier aufgeführt. Erhaltung eines freien Unternehmertums im Umfeld von Konzentrations- und Globalisierungstendenzen, also freies Unternehmertum, regionale Einbindung. Identifikation mit den spezifischen Belangen der jeweiligen Heimatregion und der dort ansässigen Einwohner, Absatzpartner und Wirtschaftsbetriebe. Also das Thema Region, Heimat spielt eine große Rolle. Und Aufrechterhaltung der besonderen regionalen Biervielfalt mit qualitativ hochwertigsten Bieren als Ausdruck der Liebe zum Bier und der damit verbundenen Kultur. Also Bierkultur, Biervielfalt. Das sind die Hauptziele. Ich hoffe, ich habe Ihnen rübergebracht, dass die eigentliche Grenzlinie zwischen dem Gedankengut eines weltweit operierenden kapitalmarktorientierten Konzerns und einer Privatbrauerei ist, dass der eine primär mit Macht arbeitet und mit Kapital, das ist die ganz große Stärke und Effizienz, und der andere arbeitet mehr mit Emotionen. Also unsere Aufgabe ist die Emotion. Deswegen der alte Spruch, Barre wollen ein Herz erfreuen, passt an sich genau. Wenn wir es nicht schaffen, die Herzen der Menschen zu erreichen, werden wir diesen Kampf verlieren. Es geht nur durch Konsumenten, die sagen, das wollen wir erhalten, das ist ein Stück unserer Heimat. Und wenn den Menschen das egal ist, ob es in der Region noch Brauereien gibt oder nicht und wem die gehören, dann werden wir diesen Kampf verlieren. Also die Hauptbotschaft ist für alle, die daran mitwirken, dass man die Herzen der Menschen erobern muss. Und ich hoffe, dass ich das bei Ihnen heute zum Teil auch geschafft habe und darf Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit.
Soweit unsere Aufzeichnung. Ich denke, der Vortrag hat eindrucksvoll gezeigt, wie mittelständische Unternehmen mit den ständig neuen Herausforderungen des Marktes umgehen können. Es gibt sicher kein Pauschalrezept, um auf fortschreitende Konzentration und Globalisierung zu reagieren. Dennoch zeigt dieses Beispiel, dass Kooperation, Rückführung auf traditionelle Stärken des Unternehmens wohl immer Teil der Lösung sein dürften. Weitere Informationen finden Sie wie immer unter www.nordstadt-podcast.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.